Ich wünsche euch einen gesegneten Sabbat und eine lebendige Erfahrung mit unserem Heiland und Herrn. Dreimal bin ich heute angesprochen worden, ob ich das richtige Lied ausgesucht habe. Am Anfang und auch am Schluss. Was habt ihr denn empfunden bei diesem Lied 452? Im alten Liederbuch war das Lied 400. Und wir haben es jahrzehntelang fast immer regelmäßig nach dem Gottesdienst gesungen. Was habt ihr denn empfunden bei diesem Lied?
Segenswunsch.
Ein Segenswunsch. Oder ich bin zu spät gekommen. Die Predigt ist aus. Nach der Predigt ist vor der Predigt. Und nach der Gnade ist der Gottesdienst schlussendlich aus. Wie viel hundertmal haben wir dieses Lied, oder hunderte von Mal haben wir dieses Lied gesungen? Was bewegt sich denn bei euch, wenn ihr diese Strophe singt? Nur die Lippen? Ist es wie bei YouTube nach einem Doppelklick, dass es automatisch läuft? Und dieses Lied, wenn ich das schon hunderte Mal gesungen habe, das reißt mich doch nicht mehr vom Hocker. Oder? Was war es bei mir? Was hat mich bewegt? Ich war 33 Jahre alt, wo ich das erste Mal eine Adventgemeinde besucht habe. Und die Leute, die waren so freundlich und haben mich angelächelt. Und das kam mir sehr suspekt vor. Da habe ich gedacht, die kennen mich doch überhaupt nicht und lächeln mich so freundlich an. Was wollen die eigentlich von mir? Wollen die mich fangen oder wollen die mein Geld oder was wollen die dann überhaupt? Und die zweite Frage war für mich, ist diese Freundlichkeit echt oder nur ein Schauspiel? Gesprächsgruppen oder Sabbatschule, nichts verstanden, weil dort die Sprache Kanaans gesprochen wurde. Die Predigt, keine Erinnerung mehr daran. Und dann zum Schluss hat die Gemeinde dieses Lied damals 400 gesungen. Und das hat mich sehr berührt. Und ich habe Gänsehaut, wirklich Gänsehaut bekommen. Und das war bis dato das stärkste Erlebnis, was ich in einer Kirche oder in einer Gemeinde bis zu diesem Zeitpunkt hatte. Und was ist es heute? Jahre danach, vielleicht Routine, wir können es auswendig, wir können es im Schlaf singen. Manchmal oder manche haben auch beim Singen die Hände in der Tasche und wir erheben unsere Häupter und schauen an die Wand und lesen den Text von der Wand ab. Manchmal singen wir auch neue Lieder oder neue alte Lieder. Das Lied, was wir heute gesungen haben, wende deinen Blick nur auf Jesus, seine Güte und Gnade sind hier. Es bewegt mich einfach, wenn man erlebt, dass diese Gnade und Güte jedem Menschen zuteil wird, auch uns heute in diesem Gottesdienst. Die Gnade, ist es nur ein Lippenbekenntnis, ohne Herz und Verstand? Was sagt dieses Lied eigentlich aus? Wo kommt es eigentlich her? Und zwar, Paulus schreibt es an die Korinther und er nimmt diesen Text von diesem Lied, beziehungsweise der Lieddichter nimmt den Text von Paulus und wir finden es im 2. Korinther Kapitel 13, Vers 13. Nicht 1. Korinther 13, 13, sondern 2. Korinther 13, 13. Und ich lese ab Vers 11. 2. Korinther 13, ab Vers 11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, seid friedsam. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist das, was Paulus diesen Korinthern damals gewünscht hat. Ich habe die Predigt heute überschrieben, Ohne Gnade, Liebe und Gemeinschaft kein christliches Leben. Eine sehr gewagte These, die es zu beweisen gilt, und wir werden am Ende feststellen, ob es so ist oder auch nicht. Liebe, Gnade, Gemeinschaft. Das sind drei Substantive, die wir heute im biblischen Kontext mal betrachten wollen. Als erstes die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet denn eigentlich Gnade? Eine echte Frage an euch. Was bedeutet Gnade? In einem Satz. Hermann, wir hatten heute in der Sabbatschule auch über diese Gnade gesprochen und wir haben festgestellt, dass Gnade ein Geschenk ist. Es gibt keine Zufälle. Ich hatte die Predigt schon vor 2 Wochen fertig und genau heute sprechen wir auch über diese Gnade. Die Gnade Gottes vergibt den Sündern, der bereut. Gnade bringt Freude und Dankbarkeit über die Erlösung und verändert unser Leben nachhaltig. Gnade ist ein Geschenk. Gnade beinhaltet Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Freundschaft, Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Heiligung und, welche aber nur im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen, was Christi für uns verbracht hat, steht. Die Botschaft ist ganz eindeutig. Wir werden durch Gnade erlöst. Nicht unsere Werke bringen uns in das Reich Gottes oder in die Gemeinschaft Gottes, sondern nur die Gnade, die uns zuteil wird, beziehungsweise die Bibel sagt, zugerechnet wird. Alles menschliche Bemühen reicht nicht aus. Gnade ist kein Verdienst, wir können sie nicht kaufen. Sie ist ein Geschenk, genauso wie die Liebe, und wir sind aufgefordert, sie anzunehmen oder es sein zu lassen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, diese Gnade Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen dieses Geschenk nur anzunehmen und wir haben das ewige Leben sicher. Starke Aussage. Wir haben das ewige Leben sicher. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich das behaupte? Wir haben das ewige Leben sicher. Was sagt Jesus? Der bekannteste Text wahrscheinlich Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, steht hier dort. Ich füge hinzu, nicht irgendwann bekommen, sondern haben. Hier steht das Wort für haben im Griechischen, das heißt Echo. Und das heißt so viel haben, sein oder halten. Machen wir jetzt einen Punkt oder kommt noch ein Komma und der Satz geht weiter mit dem Wort aber. Einige werden bestimmt denken, warum denn dieses Wort aber schon wieder? Kann er das denn nicht weglassen? Andere werden sagen, Gott sei Dank, dass dieses Wort aber trotzdem noch kommt. Es ist wahr, dass die Gnade Jesu uns errettet. Und jeder Mensch, der dieses ewige Leben oder diese Gnade haben möchte, kann sie annehmen. Aber wer sie angenommen hat, ist noch lange nicht am Ziel. Warum? Weil das Leben Geschichte schreibt und mein Leben geht weiter. Das heißt also, der persönliche Weg mit Jesus beginnt jetzt ab diesem Zeitpunkt, wenn ich diese Gnade Gottes angenommen habe. Was bedeutet denn aber? Bedenken, Einspruch, Einwand. Paulus fügt auch ein Aber hinzu. Und er sagt in 2. Korinther 6, Vers 1, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Nach diesem Text kann man also die Gnade Gottes auch vergeblich empfangen. Das liegt aber nicht daran, dass die Gnade Gottes so schwach ist für den Sünder, sondern Gott macht keine Einschränkungen. Paulus sagt aber, dass es manchmal geschieht, dass wir aus dieser Gnade wieder fallen können. In Galater 5, die Verse 3 bis 6 sagt er, ich bezeuge euch nochmals jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Abgeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Gerechtigkeit aus Gnade an das, was Jesus aus Liebe zu uns getan hat. Und das können wir für uns, jeder von uns in Anspruch nehmen. Und das gibt uns Hoffnung und Zuversicht und auch Gewissheit. Menschen brauchen keine körperliche Beschneidung, sondern es gilt die Beschneidung des Herzens. Was so viel bedeutet, wir bekommen ein neues Herz. Fazit. Erlösung oder Rechtfertigung aus Glauben an das, was Jesus Christus aus Liebe zu allen Menschen getan hat und die persönliche Annahme dessen, dadurch werden wir fähig, Jesus auf dem Weg des Lebens, was so viel auch wie Heiligung bedeutet, nachzufolgen und Früchte zu bringen. Heiligung ist ein Prozess, der mein Leben lang andauert, denn ich weiß nicht, wenn ich sterbe. Und wenn ich jetzt vom Podium runtergehe und fall tot um, was ist denn dann? Erlösung dagegen ist ein rechtlicher Akt, den Gott jedem Menschen schenkt, wenn er seine Sünde erkennt, bekennt und bereut und das Opfer Jesus für sich in Anspruch nimmt. Kommt jetzt ein Komma oder ein Punkt? Das zweite Element, die Liebe Gottes. Gibt es Liebe ohne Gnade? Und diese Liebe spielt eine zentrale Rolle im Leben eines Christen. Liebe ist nicht nur ein Wort oder ein abstrakter Begriff oder wie die Jugend sagt, wie ein gelutschter Drops, der nicht mehr da ist, oder wie die Franken sagen, Ozulsbudlesbar, was so viel heißt, ein abgenagtes Hühnerbein, das überhaupt keinen Wert mehr hat. Liebe kommt nicht auf Befehl. Und Liebe kann man auch nicht kaufen. Sie ist frei oder sie ist überhaupt nicht da. Die Liebe zu Gott ist die natürliche Folge der Erkenntnis, dass Gott mich liebt und dass Gott die Liebe ist. Wie viel Liebe bekommt denn der Mensch? Bekommt jeder gleich viel Liebe? Wie groß ist das Maß, was du hast an Liebe? Was sagt Jesus dazu? Er bringt es in einem Gleichnis zum Ausdruck, und zwar in Lukas Kapitel 7. In Lukas Kapitel 7, ab Vers 39, lese ich. Lukas Kapitel 7, ab Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, ich komme dann später noch drauf, was er gesehen hat, sprach er zu sich selber und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Der eine schuldet 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkt er es ihnen beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Die Frage ist nicht, wer wird ihn lieben, sondern wer wird ihn am meisten lieben? Diejenigen, denen die meisten Sünden vergeben worden sind, die lieben den am meisten, der für sie diese Schuld für sich in Anspruch genommen hat und der diese Gnade dem Schuldiger schenkt. Vergebung der Sünden durch Jesus und ewiges Leben an Gott und ihn nicht lieben, geht das überhaupt? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war? Ich würde es niemandem in Abrede stellen, wie du dich auf diesen Sabbat oder auf den Sabbat gefreut hast, um von Jesus zu hören. Und deine Erfahrung, die du unter der Woche gemacht hast, deinen Glaubensgeschwistern mitzuteilen. Um Gott die Ehre zu geben. Warum? Weil du Jesus liebst. Und war unter der Woche eine Gebetsstunde, da warst du anwesend, ohne dass dich jemand dazu überredet hatte. Es war dir einfach ein Bedürfnis, in der Gemeinschaft mit deinen Geschwistern und Gott zu sein, weil du Jesus liebst. Du warst auf die Gaben gespannt, die der Herr dir gibt, um für ihn und seine Gemeinde zu dienen. Du warst voll freudiger Erwartung auf das Kommende. Irgendein Platz im Gottesdienst war dir recht. Egal, ob du stehen musstest oder ob dein angeblicher Stammplatz besetzt war. Es war dir egal, ob es warm oder kalt war in der Gemeinde. Und jetzt verlangst du vielleicht 20 oder 21 Grad zum Wohlfühlen. Einige erwarten vielleicht eine streichelnde Behandlung vom Prediger. Und er muss mit Geschichten und poetischen, ausgefeilten Sätzen dich interessieren. Damals waren wir begierig, etwas von Jesus zu hören. Und seine Liebe immer mehr kennenzulernen. Und vielleicht sind wir jetzt froh, wenn wir die Gnade singen und nach Hause gehen. Wo ist denn die Liebe zu Jesus und seiner Gemeinde geblieben? Eine These, die ich auch aufstelle. Mangel an Liebe zu den Kindern Gottes beweist Mangel an der Liebe zu Gott. Wenn seine Herzen keine Liebe zu Jesus und seinen Kindern, zu seinem Wort, zu seinem Tag oder den Dienst für Gott hat, so kann es sein, dass er keine vollkommene Vergebung durch die vollkommene Annahme und Liebe zu Jesus gesehen hat. Oder? Einige werden jetzt sagen, das ist unfair. Es ist unfair, so eine Frage zu stellen, weil der kennt mich doch überhaupt nicht. Er weiß doch überhaupt nicht, in welcher Situation ich mich jetzt befinde. Wie kann ich denn so eine Frage stellen? Und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist im Moment wirklich nicht angebracht. Was sagt der Text in Lukas 7? Sage, wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Darum ist Liebe ein Element der Beziehung. Der Beziehung untereinander, die Beziehung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester und zu Jesus und hat auch was mit Wachstum zu tun. Liebe ist nicht nur wie ein Stück Gussstahl, was sich nicht mehr viel bewegt, sondern Liebe ist dynamisch und wächst auch im Laufe der Zeit in uns. Es ist wie ein Feuer, das manchmal sachte brennt und einmal recht heiß. Ich spreche nicht von der Liebe Gottes zu uns Menschen, weil das ist eine Konstante, er ändert sich nicht, sondern die Liebe von uns zu unserem Heiland. Fazit. Wichtig ist es, die Liebe nicht nur zu haben, sondern anzuwenden. Ich möchte den Rest noch von diesem Gleichnis lesen, Lukas Kapitel 7, ab Vers 44. Was es zum Ausdruck bringt, was Jesus unter Dienst meint. Und er wandte sich zu Simon und dreht sich zu der Frau um, Vers 44. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat gar nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seitdem ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat sogar meine Füße mit kostbarem Salböl bestrichen. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wenn wenigen vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und dann sagt er zu der Frau, ja, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, für wen hält er sich eigentlich, dass er auch Sünden vergibt? Doch Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich errettet, geh hin in Frieden. Machen wir jetzt ein Komma oder einen Punkt? Das dritte Element, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Philipper Kapitel 2. Ich lese es aus einer anderen Übersetzung. Neue Genfer Übersetzung, und dann heißt es, nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und ein Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen, und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas auseinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist in einem christlichen Leben unabdingbar. Und dieser Geist, er ist auch ein, möchte man so sagen, ein sogenannter Fruchterzeuger. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind keine Produkte aus uns heraus. Es ist die Frucht des Geistes, wie Paulus in Galater 5 schreibt. Und sie kommt aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Und für was? Zum Dienst für unseren Heiland und seine Gemeinde. Fazit. Das Leben eines Christen ist nicht von Isolation bestimmt, sondern von Beziehung und Gemeinschaft geprägt. Und deshalb ist Gemeinschaft mit der Gemeinde und dem Heiligen Geist lebensnotwendig für eine Gemeinde und für ein christliches Leben. Jesus sagt es deutlich: Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Komma oder Punkt. Ich fasse zusammen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und das ist ein Segenswunsch, den Paulus am Ende seines zweiten Briefes an die Korinther schreibt. Und er ist einmalig. In dieser Weise hat er nie gegrüßt, nur in diesem Brief. Und er erwähnt hier Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in einer Art von Segen, die er nur an dieser Stelle erwähnt. Das erste Element war die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gnade ist dann nötig, wenn ich mein Leben vermasselt habe. Und wo dieses Bewusstsein vorhanden ist, da schenkt er uns, unser Heiland, Vergebung durch seine Gnade, die nötig ist, um die Liebe Gottes zu erkennen, richtig zu erkennen und auch weiterzugeben. Das zweite Element war die Liebe Gottes. Die Liebe sucht immer das Beste für den Nächsten. Und Gott hat in seiner Liebe zu uns seinen Sohn gegeben. Und diese Liebe Gottes ist wirksam. Und auch sie wirkt auch an Menschen, die diese Gemeinschaft verlassen haben. Und diese Liebe wirkt auch an den Menschen, wieder in diese Gemeinschaft zurückzukommen. Wir sollten nicht aufhören. Wir sollten unsere Schwestern und Brüder, die nicht mehr hier unter uns sind, nicht aufgeben. Wir sollten an sie denken, für sie beten, damit sie diese Gnade, die ihnen auch zur Verfügung steht jetzt, wir kennen die Gründe nicht, warum, aber es ist wichtig, dass wir sie nicht vergessen. Wie sagt der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 10? Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und er hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie es etliche gewöhnt sind, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, wie wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt und der Herr wiederkommt. Das dritte Element war die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Gläubige können dann richtig miteinander umgehen, wenn jeder vom Heiligen Geist geführt wird. Ich hatte am Anfang die Frage gestellt, brauchen wir alle drei Elemente, um ein christliches Leben zu führen? Oder genügt nur eins oder maximal zwei? Oder brauchen wir alle drei Elemente? Gnade, Liebe und Heiligen Geist. Wir brauchen alle drei. Und diese drei sind ein Geschenk, dass wir annehmen dürfen. Er zwingt uns nicht dazu, sondern er bietet es uns an und sagt, mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, ich schenke dir diese Liebe und diese Gnade und die Führung des Heiligen Geistes. Möchtest du dieses Geschenk annehmen? Es ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen. Es ist kein Wort, was wir einfach so lesen, sondern es ist wirklich ein Angebot, was Jesus uns heute auch gibt. Möchtest du diese drei Geschenke annehmen? Triff eine Entscheidung. Und ich sage es jedes Mal. Triff eine Entscheidung, bevor du durch diese Tür gehst. Ich möchte es aufs Neue tun, denn ich bin auch ein Sünder, der Erlösung braucht. Und ich möchte Jesus bitten, dass er uns, so wie wir sind, auch annimmt. Und ich lade euch noch zum Gebet ein. Lieber himmlischer Vater, voll Gnade und Barmherzigkeit und Güte, danke, dass du uns diese Worte aus 2. Korinther 13, 13 auch ins Herz schreiben möchtest. Wir haben dieses Lied gesungen, schon hunderte Mal. Und es ist manchmal vielleicht auch zur Routine geworden. Aber wir können nicht in das Herz der Menschen schauen und wir haben auch nicht das Recht dazu. Wir danken dir, dass du deine Gnade immer noch auf dieser Welt zur Verfügung stellst. Und dass jeder Mensch, der sie möchte, auch in Anspruch nehmen kann. Du hast uns auch als Gemeinde in diese Welt hier in Oberasbach auch gestellt, um diese Liebe auszuleben. Es nützt nichts, nur dein Wort zu zitieren oder kluge Antworten zu geben, sondern diese Liebe muss in unserem Leben auch tätig werden. Nicht, weil wir dadurch besser werden, sondern weil es uns ein Bedürfnis ist, diese Liebe auch Menschen weiterzugeben. Du kennst auch die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Du kennst auch die Trauer, die wir haben für Menschen, die nicht mehr kommen und für Jugendliche, die auf dem Weg sind. Hilf uns, Herr, sie so liebevoll zu empfangen oder sie zu begleiten, damit sie auch sagen können, es ist eine Gemeinde, die mich lieb hat. Du kennst unsere Fehler und unsere Schwächen. Du weißt, was kaputt gemacht wurde durch irgendwelche unbedachten Worte oder Handlungen. Ich wollte dich bitten, dass du uns hier vergibst, dass du uns befreist von dem und dass wir die Dinge, die wir in Ordnung bringen können, auch mit deiner Hilfe in Ordnung bringen dürfen. Und so hab herzlich Dank, Herr, dass du diese Gebete nach deinem Willen erhörst und dass wir auf deine Gnade angewiesen sind und wir sie doch in Anspruch nehmen können und diese Liebe und die Führung des Heiligen Geistes. Ich möchte dich auch für diese Gemeinde hier bitten, dass du ihnen hilfst, deinen Willen zu erkennen und ihn auch mit deiner Hilfe zu tun. Hilf uns miteinander einen Weg zu gehen, der dir die Ehre gibt. Und wir loben und preisen dich, für die Wunder, die du tun wirst und für die Gebete, die nach deinem Willen gesprochen werden. Im Namen Jesu. Amen. Amen.